Wenn wir unsere Bibel dabei haben, wir schlagen auf im Philipperbrief, Neuen Testament, und das ist, was das Wort uns sagt, im 4. Kapitel von Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Eure Freundlichkeit lasset kundtun allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen vor Gott kund werden und vergesst das Danken nicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was lieblich, was wohllautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach. Ich lese diesen letzten, den 8. Vers noch einmal, neuen Übersetzung. Was gut ist und Lob verdient, was wahr, edel, gerecht, sauber, liebenswert und schön ist, dem denket nach. Unser Vater, wir stellen dieses Wort hier in den Raum und vertrauen auf das Führen deines Heiligen Geistes, um auch die Herzen zu erwärmen, dass dieses Wort eindringe und empfangen werde und etwas in uns auslöse, dir zur Ehre, uns zum Segen. Amen. Vor 50 Jahren war Reader's Digest, das Beste hieß es hier in Deutschland, ein sehr populäres Monatsmagazin. Ist eigentlich immer noch, jetzt hat es Insolvenz angemeldet, aber ist immer noch bis jetzt die meistgelesene Zeitschrift, monatliche Zeitschrift in der Welt gewesen. Eine Rubrik in dem das Beste hieß, ein Mensch, den man nicht vergisst. Er war ein ganz besonderer Mensch und ich wurde bereichert, ihn am Ende seines Lebens kennengelernt zu haben. Er war ungefähr 1896 geboren und ist 1986 gestorben. Nkofane Samuel Dlamini, Enkelsohn von König Sobhuza I. von Swasiland in Afrika, im königlichen Kraal von Lebombo geboren. Er sollte der Nachfolger des Königs werden, aber musste, da seine Mutter, eine sehr hübsche Sklavin eines Unterhäuptlings war und deshalb in der Throndynastie Unruhe auslöste, das Land verlassen, um diesen Streitigkeiten zu entgehen. Und er fand Unterkunft und Unterschlupf über der Grenze in Mpumalanga. Im Alter von 22 Jahren fand Nkofane in einer kleinen Kirche in Mpumalanga zum Glauben an Jesus Christus. Als er dann älter wurde, ging er wieder zurück. Er konnte wieder nach Swasiland gehen, aber nicht mehr in die königliche Familie. Er wurde dann Übersetzer und Bekleider von unserem ersten Pioniermissionar in jenem Land, Hammen Schmelzenbach. Im Zweiten Weltkrieg war Nkofane Dlamini Oberkaplan der Swasiland-Truppen in Nordafrika und wurde dort von der höchsten Tapferkeitsmedaille des englischen Königreiches ausgezeichnet, weil er immer wieder schwer verwundete Menschen, Männer, der eigenen Truppen und auch des Feindes, das waren die Deutschen, aus der Gefahrenzone schleppte. Als ich nach Swasiland kam, da wohnte er mit seiner Frau, nun ein alter, betagter Mann, in einer sehr spärlich eingerichteten Hütte, oben auf dem Berg Enzengeni. Dort hatten wir angefangen, es war eine Missionsstation am Fuße des Berges, dort hatten wir angefangen mit der Kirche, Anfang des 20. Jahrhunderts. Er und seine Frau waren dort und er war bekannt im ganzen Land als der blinde Samuel. Nach 30 Jahren war er blind, als ich ihn kennenlernte. Er hatte Glaukoma, damals konnte man das noch nicht behandeln, war blind geworden und nun lag er da in seinem Bett. Ich wollte diesen Mann kennenlernen. Er war so bekannt im ganzen Land. Warum? Wenn Missionare Gäste hatten, wenn Menschen unter Depressionen litten, wenn große Trauer irgendwo herrschte, dann führte man die Menschen hinauf nach Enzengeni, um den blinden Samuel zu besuchen. Und jedes Mal geschah das Wunder, wenn sie wieder runterkamen, Dann leuchteten sie. Etwas war geschehen. Sie waren mit neuem Mut für ihr Leben ausgestattet, als sie ihres Weges gingen. Ich wollte diesen Mann kennenlernen. Und da stand ich dann am Bett, auf dem er lag. Ich stellte mich vor, sagte, wer ich sei. Und seine ersten Worte zu mir waren die: Das letzte Mal, als ich einen Deutschen sah, war es oben in Tobruk. Für die Jüngeren unter uns, Rommel-Feldzug, große Schlacht von Tobruk, Sieg von Rommel, Nordafrika, und er war auf der anderen Seite gewesen. Und ich sagte, ja, das ist ja nun sehr lange her. Ich bin hier im Namen Gottes als Missionar, als Missionsleiter der Kirche und ich möchte dich gerne kennenlernen. Wir sprachen und als wir uns da so näher kamen, fragte ich ihn nach dem Geheimnis seines Erfolgs mit Menschen, die krank an Seele und Geist waren. Er antwortete mir in der Fanakalo-Sprache, man hat ihm gesagt, dass ich diese Sprache sprechen würde, Minakamanga Gushle Into. Und dann fuhr er fort und sagte, Minakulumane Berki Kakulu. Ich denke dem Guten nach und bin voller Dankbarkeit. Ich habe den Mann nie vergessen und immer wieder taucht er in meinen Gedanken auf, manchmal sogar in meinen Träumen. Ich durfte dabei sein, als er dann zu Grabe getragen wurde, 1986. Halb Swasiland war dabei, so schien es. Es war Mutter Therese, die sagte, lasse nie zu, dass du jemand begegnest, der nach der Begegnung mit dir nicht glücklicher ist. Ende des Zitats. Heute Abend sprechen wir über drei Dinge, die hier in diesem Text, den ich gelesen habe, erscheinen. Diese Verse im 4. Kapitel des Philipperbriefes von 4 bis 8 enthalten die 5 Eckpfeiler des Evangeliums für den Christenmenschen, also für jemand, der sich zu Jesus zählt. Da ist Friede mit Gott, da ist Freude, da ist sorget euch nicht, hat man heute Abend schon einmal gehört, da ist vergiss das Danken nicht und zuletzt dem Guten denke nach. Bleiben wir mal bei dem ersten. Drei Dinge nehme ich heraus. Die erste ist, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das ist nicht ein Wort von dem Pastor, dem Prediger hier heute Abend oder von sonst einem weisen Mann in unserer Geschichte, sondern kommt aus der Bibel. Nehemia 8, Vers 10 im Alten Testament. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wie stark sind wir denn? Wie viel Freude haben wir in unserem Herzen? Nun, in der Bibel gibt es viele Anlässe zur Freude. Ich nenne einige, von denen es heißt, das machte uns froh. Die Schöpfung in Hiob, der Tempelbau in Esra, die Geburt Jesus in Matthäus, die Auferstehung Jesu auch in Matthäus, die Himmelfahrt Jesu in Lukas, die Bekehrung der Heiden in Apostelgeschichte. Alles hat mit Freude zu tun. Wir freuen uns über dies, wir freuen uns über das, wir freuen uns über jenes. Und es ist ja gut und es ist auch ziemlich leicht, sich über etwas zu freuen, wenn alles gut geht. Wenn es gut anfängt und gut aufhört. Aber von welcher Freude, das ist die Frage, ist hier in Philipper 4 die Rede. Wer kann sich so freuen, alle Wege und immer, wenn alles schief läuft? Geschiedene Ehen, kinderlose Eltern, elternlose Kinder, Hunger, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Tod von lieben Menschen. Wer kann sich dabei freuen? Liebe Gemeinde, das ist ja das besondere Geschenk, das uns Gott hier anbietet. Es ist für wahr kein Keep Smiling oder Be Happy. Es ist kein oberflächliches Fröhlichsein, keine Hochstimmung, kein Hype. Es gibt Situationen im Leben, da vergeht einem das Lachen, der Frohsinn und die Fröhlichkeit. Doch die Freude, von der hier in Philipper Kapitel 4 die Rede ist, ist etwas viel Gewaltigeres, viel Größeres. Habakuk im Alten Testament, der Prophet, hat es einmal so ausgedrückt. Im dritten Kapitel. Selbst wenn der Feigenbaum nicht grünt und das Gewächs des Weinstocks verdorrt, wenn der Ölbaum vertrocknet und keine Oliven mehr liefert und die Äcker keine Nahrung bringen, wenn die Schafe auf den Hürden sterben und die Rinder in den Ställen verenden, will ich mich freuen im Herrn und froh sein in Gott, meinem Heil. Diese Freude ist eine andere Freude, es ist kein Frohsinn, kein fröhliches Lachen. Und von ihr schreibt Paulus an die ersten Christen in Europa. Das ist der Brief an die Gemeinde in Philippi. Dieser Brief wurde geschrieben, als Paulus schon älter war. Er war bereit zu sterben. Er war Gefangener in Rom. Wir lesen, dass er bereit war zu sterben in Kapitel 1, Vers 20. Aber er hoffte als Mensch noch auf Freispruch. Kapitel 1, 25 und 2, 19. Dieser Brief wird beschrieben als der lieblichste des Apostels. Man nennt diesen Brief auch das Hohelied der Freude. Denn das Wort Freude kommt in jedem seiner Kapitel vor. Mindestens einmal. In jedem Kapitel. Hier im vierten Kapitel taucht dieser eindringliche Ruf noch einmal auf. Freut euch in dem Herrn, immer da, alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Es war dem Apostel wichtig, das so auszudrücken. Gott hat es ihm aufs Herz gelegt. Wir alle, oder die meisten von uns, kennen Beethovens 9. Ode an die Freude mit dem Text von Schiller: Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Merkwürdige Worte. Schiller hat selbst später in einem Brief an seinen Freund Körner Folgendes gesagt. Und da hat er sich geschämt. Das Lied, das er selber geschrieben, gedichtet hat, das Lied hat weder Wert für die Welt noch für die Dichtkunst. Wäre es nicht schön, wenn die Worte des Apostels dagegen vertont werden würden mit den schönen Melodien, ja, eines Beethoven. War ganz anders hier bei Paulus. Das war eine andere Freude. Und sie wollen wir kurz näher untersuchen. Ich möchte jetzt dieses Wort noch einmal lesen. Und ich bitte Sie, dass Sie das auch mit nach Hause nehmen in Ihren stillen Zeiten und Momenten noch einmal für euch selbst lest, darüber betet, einige Male. Es ist so voll dem, was Gott uns heute Abend mitgeben will. Freut euch in dem Herrn immer da. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Freundlichkeit lasset kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen vor Gott kund werden und vergesst das Danken nicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was lieblich, was wohl lautet, ist etwa eine Tugend, ein Lob. Dem denket nach. Was gut ist und Lob verdient, was wahr, edel, gerecht, sauber, liebenswert und schön ist, dem denket nach. Wieder ein bisschen Exegese hier. Chairete en Kyrio. Freut euch im Herrn. Dieses Wort Herrn, Kyrio, wurde nicht gebraucht, wie es heute geschieht, Herr Müller oder Herr Schmidt. Es wurde eher mit Ehrfurcht, mit Hochachtung, mit Verehrung, mit Verneigung, fast mit einem Hauch von Furcht. Daher auch unser Wort Ehrfurcht ausgesprochen. Als Thomas, der Jünger Thomas, in Johannes 20 seine Hand in die Wunde des auferstandenen Christus legte und Jesus antwortete und sagte, sei nicht ungläubig. Da war dessen Antwort, mein Herr und mein Gott. Das gleiche Wort wieder. Der Brief an die Philippe ist wahrlich auch kein Notschrei eines am Leben verzweifelten, verbitterten Mannes, sondern eines Menschen in Christus, der zur Freude aufruft. Er war auch kein unverbesserlicher Spaßmacher, immer fröhlich, immer gut gelaunt, gut aufgelegt, immer in Hochstimmung. Ganz und gar nicht. Ich möchte hier mal lesen aus dem 1. Korintherbrief, was Paulus hier von sich selbst sagt. Von den Juden habe ich 5x29 Rudenhiebe empfangen. 3x bin ich ausgepeitscht worden. 1x gesteinigt. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag, eine ganze Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich war ständig auf Reisen, bin in Gefahr durch flutende Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in den Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern gewesen. in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten und Frost und Blöße, ohne was ich sonst zuträgt, nämlich, dass ich täglich angelaufen werde und Sorge trage für alle Gemeinden. Man schilt uns, so segnen wir, man verfolgt uns, so dulden wir's, man lästert uns, so reden wir freundlich. Wir sind geworden wie der Abschaum der Welt, jedermanns Kehricht, bis heute. Der Mann ist es, der sagt, freut euch immer da. Und alle Wege, ich sag's noch einmal, freut euch in dem Herrn. Ja, also wenn das nicht zu uns spricht heute Abend, dann weiß ich nicht. Aber mit diesem Schlusssatz hier in unserem Text schlage ich die Brücke zum Zweiten, zum Ursprung dieser Freude. Philipper 4, Vers 6. Und vergesst das Danken nicht. Vergiss nicht zu danken. Dankbarkeit, hat jemand gesagt, ist eine Liebeserklärung an das Leben. Eine Liebeserklärung an das Leben. Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Freude. Wenn wir uns bewusst machen, jeder von uns auf seine Art und Weise, wofür wir danken können, dann kommt ein Gefühl der Befriedigung, der Zufriedenheit und der Freude in uns hoch. Ich habe hier einen Ausschnitt aus dem Magazin Der Fokus. Hier ging es um Glück. Und ein Interview wurde geführt mit Irene Langendörfer. Sie ist eine Unternehmensberaterin, die umherzieht und die Manager von großen Unternehmen berät und so weiter. Sie wurde gefragt, kennen wir Deutsche Glück und was Glück bedeutet? Und das ist, was ihre Antwort war. Wir Deutsche sind ein sehr unzufriedenes Volk, sehr abhängig vom Geld. Das führt zu einer latenten Angst. Wie geht mein Leben weiter, wenn ich meinen Job verliere, mein Auto verkaufen muss, wenn ich mir die große Wohnung nicht mehr leisten kann? Bin ich dann nichts mehr wert? Auch wenn wir alles haben, es muss immer noch etwas Besseres hinzukommen und so weiter. Ich frage mal ganz persönlich, will keine Antwort hier öffentlich haben, aber Sie können sich das selbst beantworten. Was ist Glück für Sie, für dich? Was bedeutet Glück? Was bedeutet diese Freude, diese Zufriedenheit, diese innere Befriedigung, dieses Gefühl, der Herr ist mir nahe, ich brauche mich um nichts zu sorgen. Jemand beschreibt diesen Zustand sogar als Power-Gefühl. Es ist auf jeden Fall unabhängig von der Stimmung, von den Äußerlichkeiten, in denen wir uns befinden. Alles hält sich auf, alles nimmt Farbe an, alles wird plötzlich frisch und unverbraucht, wenn wir diese Freude besitzen. Wir können danken für Materielles und für Nichtmaterielles. Oft sind wir so achtlos und nehmen so viel als selbstverständlich hin. Erst wenn wir etwas verlieren, wenn uns schmerzlich bewusst wird, welch einen Schatz wir hatten und wie dankbar wir hätten sein können und sollen und müssen, wird es uns klar, um was es hier geht. Für was dankbar sein? Ich lese euch mal meine Liste vor. Bin dankbar für meinen Ehepartner, für meine Frau. bin dankbar für meine Kinder, für meine Familie. Bin dankbar für meine Eltern und was sie für mich getan haben. Für mein gemütliches Zuhause. Bin dankbar für Gesundheit, für meine Sinne, dass ich noch denken kann. Bin dankbar für Freunde, mit denen ich über alles sprechen kann. Für meine Arbeit, auch jetzt im Ruhestand. Für nette Kollegen war ich dankbar, für Mitschüler war ich dankbar. Bin dankbar für ein Lächeln, für jeden neuen Tag, für jeden Sonnenuntergang. Ich bin dankbar für Menschen, die für mich da sind und für mich beten. Ich bin dankbar für meinen Pastor, für meine Gemeinde. Ich bin dankbar für Komplimente und Ermutigung meiner Mitmenschen. Ich bin dankbar für gute Musik. Und dann bin ich dankbar für die ganz speziellen und persönlichen Dinge, die tagtäglich bei mir geschehen. Mach dir ganz bewusst, was Paulus hier sagt. Wenn ich nicht weiß, was ich habe, dann frage ich mich ständig, was mir fehlt. Und das ist der Weg bergab, der Pfad zur Unzufriedenheit, zur Freudlosigkeit. Das Danken vergesset nicht, denn das Danken ist der Ursprung der Freude. Da wird mir bewusst, mit was ich eigentlich gesegnet bin. Das Dritte, Philipper 4, Vers 8. Dem denket nach. Soll ich noch einmal sagen, um was es hier geht? Vorlesen, um was es hier geht. Es ist ja nun so, dass unsere Welt besteht ja aus unseren Gedanken, aus unseren Träumen, aus dem, was uns ja ticken lässt, was gut ist, was Lob verdient, was wahr ist, was edel ist, gerecht, sauber, liebenswert und schön ist. Dem denket nach. Jetzt beginnen wir die Ungeheuerlichkeit dieser Passage zu verstehen. Unsere Gedankenwelt formt unser Sein. Ich las neulich den Kommentar eines Psychotherapeuten in der Präambel zu seiner Dissertation über positives Denken. Er sprach da vor versammelter Audienz über seine Dissertation. Er hat promoviert. Unter vielen anderen Dingen sagte er, es geht mir darum, klarzustellen, dass die Bibel wie auch das Christentum über 2000 Jahre falsch gedeutet wurden. Da Christentum und positives Denken im Grunde dasselbe sind, zitiere ich jetzt in meiner Dissertation häufiger aus der Bibel, hat er so gesagt. Da hat sich einer gemeldet und hat gesagt, das ist ja nicht so, dass die Bibel bei Ihnen abgeschrieben hat. Ich denke, Sie haben von der Bibel abgeschrieben. Und als ich dann weiterlas, da musste ich, ich war allein in meinem Studierzimmer, aber ganz laut lachen. Denn er hat eine Bibelstelle nach der anderen zitiert. Das war seine Dissertation. Eine Bibelstelle nach der anderen, um positives Denken zu erklären. Der ganze Text war gespickt. Was war denn zuerst da? Die Bibel oder der gute Mann vor 20 Jahren? Ne? Bibel und positives Denken sind nicht auf der gleichen Ebene, aber positives Denken kommt aus der Bibel heraus, entsteht durch mein Denkgut, durch meine Gedankenwelt, Das, was ich denke, formt mich. Das, was ich denke, prägt mich. Das, was ich denke, lässt mich so sein, wie ich bin. Wir wollen nicht die Wahrheiten der Heiligen Schrift als Fetische, als Sternzeichen, als philosophische Leckerbissen gebrauchen. Nein, Gottes Wort ist Schöpferkraft, weil es die Wahrheit ist und Neues kreiert. Tatsächlich ist das, was ich denke und womit ich meine Gedankenwelt fülle, entscheidend für das, was ich tue und was ich bin. Es ist wichtig, dass wir die Bibel lesen, dass uns liebliche, gerechte, ehrbare Dinge beschäftigen und uns somit auch in die Lage versetzen, zur Freude im Herrn zu gelangen. Frage dich selbst, mit welchen Gedanken gehst du abends schlafen? Was sind deine letzten Gedanken, bevor du die Augen zumachst für die Nacht? Ich versuche immer, ich lese abends immer, jeden Abend, das ist eigentlich, meine Frau dankbarerweise hat sich daran gewöhnt, dass das Licht brennt. Ich liege im Bett und ich lese. Und wenn ich dann das Licht ausmache, dann möchte ich gute, schöne, saubere Gedanken haben, mit denen ich in die Nacht hineingehe. Hermann Betzel war auch ein Mittelfranke, so wie ich. Er war Rektor der Diakonissenanstalt in Neuendettelsau bei Nürnberg, Ansbach. Er war derjenige, der das Wort von den durchbeteten Räumen, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, kreierte. Er hat immer von den durchbeteten Räumen gesprochen. Und manchmal meine ich auch, das spüren zu können, ob an einer Stelle gebetet wurde und wird oder nicht. Der hat Folgendes gesagt. Du willst dich freuen? Dann denke an Gutes und danke Gott. Im Danken liegt eine Gewalt, vor der alle finsteren Geister weichen. Wenn du danken lernst, verlässt dich die Angst. Darüber denke nach. Und seht, es ist kein Wunder, dass das Wunder vom blinden Samuel kein Wunder war, im echten Sinne des Wortes. Minakabanga Mushle Indi. Ich denke an Gutes. Minakoluma Nyabonga Kakulu. Und ich danke dem Herrn für alles, was zu mir kommt. Amen.